Hallo liebe Schölli, schön hast du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, ich habe mich mega gefreut zum Kommen. Grosse Freude und Ehre, Jan. Wer ich bin und was ich mache? Also ich bin Mami von zwei Kindern. Ausgebildete Sommelier, ich mache Weinkarten, Tastings, Crashkurs, Weinreisen. Also eigentlich alles, was so ein bisschen meinen Geist und meine Finger beflügelt. Viel schreiben, aber am liebsten mache ich schon Events mit Menschen zusammen.
Bei der Vorbereitung habe ich mich so zuerst mal gefragt, wann hat Shirley zuerst mal eine Traube in der Hand gehabt?
Ui, wahrscheinlich schon als Baby da rumgesuckelt.
Okay.
Du sprichst meinen Namen übrigens sehr, sehr schön aus.
Ich habe mir Mühe
gegeben. Mega schön, danke.
Und was ist so die erste, also weißt du, wirklich bewusste Auseinandersetzung jetzt nur rein mit der Traube per se?
Mhm. Also, Wein war schon immer ein Thema bei mir zu Hause. Also mein Vater ist halb Österreicher, meine Mami ist aus Südafrika, also grosse Weinnationen.
Ja.
In der Schweiz natürlich auch, also wir hatten ab und zu ein Fläschchen auf dem Tisch gehabt. Ich denke, ich hatte schon vor 18 mal mein erstes Glas Wein gehabt. und eben interessiert hat es mich immer. Wir sind viel auf Südafrika in die Ferien und dort auf Weingüter und ja, so hat es mich schon in recht jungen Jahren gepackt. Ich bin aber erst sehr viel später dann wirklich in das Business eingestiegen.
Was gibt dir denn das Business?
Ja, du, grundsätzlich tut es meinen Alkoholkonsum legitimieren. Nein.
Zu dem kommen wir noch.
Ja, was gibt es mir? Es ist einfach spannender, als was ich vorher über 10 Jahre lang gemacht habe.
Was hast du vorher gemacht?
Ich war vorher auf der Credit Suisse im Controlling. Und ja, als ich dann gegangen bin, ist es recht bergab mit dieser Bank, wie man sieht.
Ja. Hat das mit dir zu tun, weil du
ja, da noch bist? Ich will da also nicht spekulieren, aber es ist recht offensichtlich. Nein, es war ein guter, spannender Job gewesen. Ich würde es nicht missen. Vor allem ist das auch ein grosser Ausschlaggeber gewesen für meine Karriere im Weinbusiness. Weil die Händler, die ich quasi überwacht habe...
Weil die Banker noch gesoffen haben.
Ja, ich sage dir, jeden Mittag zuerst irgendwie zwei Stangen, Flaschen Weissen, Flaschen Roten. Ja. Sind die guten Zeiten gewesen. Und ich habe gemerkt, ich tue mit denen viel mehr über Wein schwätzen als über sonst irgendetwas, als über das Geschäftliche. Weil die haben die grössten, teuersten Weinkeller
gehabt. Ja, glaube ich.
Und dann habe ich einfach gemerkt, das interessiert mich doch mehr als irgendwelche Derivate. Und dann habe ich berufsbegleitend die Sommelier-Ausbildung gemacht und bin so hängen geblieben.
Aber wie muss ich mir denn die Sachen, so Bankergeld mit Wein vorstellen? Wo gibt es Parallelen? Also weißt du, welchen Wein würdest du welchem Anleger oder so zusprechen? Oder gibt es da Parallelen?
Oh ja. Also erstens mal, sehr viele meiner Ex-Kollegen haben sich auch ins Wein-Business reingeschlagen. Es gehört wie so ein bisschen zum guten Ton unter den Banker, dass man sich mit Wein auskennt. Vieles ist natürlich auch Show, oder die sogenannten Wine-Snobs. Oder solche, die sich die teuersten Flaschen kaufen, aber es gar nicht gerne haben. Also ich stelle mir das ähnlich frustrierend vor, wie wenn du dir Kunst kaufst.
Und gar nicht so.
Ja, oder stellst dir Kunst in die Stube und findest es mega hässlich, aber es gehört halt einfach dazu, dass man jetzt den Künstler besitzt.
Also es gehört ein bisschen wie zum Habitus, wo man dazu gehören
will. Auf den Punkt gebracht, Jan, genau. Und du hast Anlegen erwähnt, das finde ich ein super spannendes Thema, wie als Anlagevermögen, oder? Das ist eben genau das, was ich mit der Kunst meine. Wenn man das macht, und man kann schon Geld verdienen, wenn man es richtig anstellt, man muss sich wirklich aber richtig dafür interessieren und eine Passion dafür haben. Weil wenn man es nicht verkaufen kann, kann es am Schluss trotzdem nur allein saufen.
Das kann ich auch schön sein, schlussendlich. Aber was fasziniert dich denn am Wein? Ist es das Herstellen, sind die verschiedenen Charaktere, ist es das Business hinter dem Produkt, was ist es? Oder ist es
sind vor allem
Gemeinsamkeiten?
Zwei von diesen Punkten, die du jetzt angesprochen hast. Es ist vor allem das Business hinter dem Produkt, das auch sehr dunkel kann sein.
Ja.
Und die Charaktere von der Trauben. Also ich finde es höchst, also nimmst du es Cola, das schmeckt in Kapstadt genau gleich wie in Zürich.
Ja, es kommt darauf an, wie viel Zucker die einzelnen Länder noch in
Stimmt. Aber mehr oder weniger weißt, was du bekommst. Und ich finde es eben so krass, du hast eine Chardonnay-Traube und die schmeckt im Bündnerland völlig anders als ein Chardonnay aus Südafrika zum Beispiel. Und das finde ich eben sehr faszinierend.
Wegen der Sonne oder wegen dem Klima? Oder?
Alles, oder?
Beschreibt man das?
Weil ja.
Kommen nicht
zu Klima, das Klima oder auch, was macht der Winzer damit? Hat es ein Meer in der Nähe, wo der Wind da die Blätter
tut? Mit dem Salz, oder?
Ja, genau. Es hat so viele verschiedene Faktoren. Und das finde ich höchst faszinierend. Dass es auch Beeren gibt, die autochthonen Traubensorten, die nur in einem Land wachsen. Das zum Beispiel Petit Arvin, meine absolute Lieblingstraubensorte, die wächst nur im Wallis. Sonst gar nirgends. Und ich finde das so, das Divenhafte von gewissen Trauben, das finde ich schon noch faszinierend.
Warum ist das deine Lieblingstraube? Beschreib mir mal
Facetten. Es ist knackig, es ist leicht salzig. Das haben viele nicht gern. Es ist einfach so, er ist komplex, aber trotzdem easy drinking.
Okay,
so süffig, oder? Gefährlich süffig, ja.
Okay. Aber das Brimborium, wenn du so Tastings und so machst, Show, ist das auch eine Facette, die dich reizt?
Nein. Also es ist ein grosser Anspruch von mir, dass ich nicht viel Show mache. Okay. Vor allem nicht Show im Sinn von, ich sage immer, es schmeckt nach zypriotischer Waldheidelbeere im Morgentau. Das finde ich so schlimm. Oder wenn die Leute anderen wollen sagen, was sie müssen schmecken.
Okay.
Also, das versuche ich nicht. Ich meine, Jan, es ist vergorener Traubensaft, sind wir ehrlich. Also, weißt du, es ist. Lassen wir es bei dem. Oder man muss nicht ein riesiges Theater machen. Und zum Glück gibt es aus dem vergorenen Traubensaft extrem feine Sachen zum Trinken. Aber ich finde, persönlich finde ich, es wird einfach zu viel Brimborium, um dieses Wort zu benutzen, drum gemacht.
Wie muss ich mir denn so ein Tasting bei dir vorstellen, wenn kein Brimborium gemacht wird?
Ich sage mal so, wir gehen die Flasche auf den Grund.
Okay.
In verschiedenen.
Beschreib mir das mal.
Also es ist immer lustig. Ich versuche das, ich bin ja selber oft an Tastings gewesen. Und oft ist das so knochentrochen, wie das eigentlich nur ein Champagner sein sollte. Und ich versuche, dass die Leute am Ende von dem Tasting etwas haben, was sie wirklich sich merken können und was sie auch brauchen können. Oder vielleicht auch bei den Kollegen ein bisschen angeben können. Oder vor allem auch, wo nützlich ist. Und ich habe gerne so Hintergrundstories. Also ich rede viel lieber über den Winzer, als wie lange ist jetzt der Wein auf dem Eischen gelegen und ist ein Beton- oder Stahltank gewesen. Also ich habe gerne so ein Geschichten, die man sich merken kann.
Erzähl mir mal eine Geschichte, wenn ich jetzt zu einem Tasting komme, wo du jetzt einfach immer gerne würdest erzählen.
Also Champagner ist ja mein absolutes Lieblingsgebiet und Lieblingsgetränk. Und ich tue gerne erzählen, wer hat Champagner erfunden? Weißt du das?
Jetzt kommen so vage Sinn, aber ich tue mich da nicht auf das.
Also die Franzosen behaupten natürlich, dass die Franzosen Champagner erfunden haben. Einen gewissen Mönch namens Dom Pérignon. Es gibt so einen berühmten, also man sagt, die Überlieferung geht so, dass er in den Keller gegangen ist, den Schaumwein probiert hat und gesagt hat, oh, ich sehe Sterne. Aber erfunden, es ist nicht erfunden worden, sondern englische Seefahrer haben das entdeckt. Piraten. Wie lange haben wir Piraten. Zeit? Weil das ist eine recht lange Geschichte. Ich brich's schnell ab.
Ich gebe dir 10 Minuten.
Nein, so lange brauche ich nicht. Also, es waren englische Seefahrer. Früher, so Anfang 17. Jahrhundert, sind fässerweise stille Wein, also nicht sprudelnde Wein, stille Wein, auf England geschifft worden, von Frankreich aus. Dann haben sie die grossen Barrique genommen, die grossen Weinfässer, auf das Schiff da und sind übergefahren. Dann haben sie die Fässer genommen, wenn sie in England angekommen sind und im Pub in den Keller da. Dann ist der Frühling gekommen, Es ist wärmer geworden. Dann hat sich so angefangen zu bewegen in diesen Fässern. Oder die Hefe ist aus ihrem Winterschlaf aufgewacht und hat eine zweite Gärung gestartet. Und die zweite Gärung ist verantwortlich, dass du diese Blätterli im Champagner hast. Und dann ist eines Tages so ein Pub-Besitzer in den Keller, hat gedacht, ja, mal schauen, wie das jetzt sich entwickelt hat, können wir das schon trinken. Hat das Fass aufgemacht und es hat rausgesprudelt. Und er so, oh Jesus Gott, was ist das? Aber probieren wir mal. Hat es fein gefunden und, wie sagen die Engländer, they were amused.
Wo du ins Business hineingegangen bist und das jetzt so aufgezogen hast, was hast du am meisten über das Business gelernt? Wo du am Anfang vielleicht gar noch nicht so bewusst gewesen oder gewusst hast?
Also, ich habe ja vorher kurz die Dunkelseite vom Weinbusiness angesprochen und damit meine ich vor allem Südafrika und Chile. Mhm. Also je älter ich werde, desto mehr Probleme habe ich mit meinem Job.
Ehrlich?
Ich hadere sehr oft. Also ich finde, es ist wie so ein bisschen, weißt, ich rede da über Wein und ja, andere haben kein sauberes Trinkwasser. Das finde ich schon manchmal... Ja, es ist schwierig und es fällt mir immer schwerer. Und darum ist wie so Fairtrade wie so meine Herzensangelegenheit. Und das Problem ist einfach, dass es kein Mensch interessiert. Also weißt du, all Kaffee, Banane, Schoki oder weißt du, ja, all die stehen dort auf Fairtrade. Genau. Und bei Wein ist einfach wie kein Thema und frage mich nicht, wieso, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Wein halt immer noch als Luxusprodukt angeschaut wird und dann nicht automatisch mit Ausbeutung in Zusammenhang gebracht werden.
Aber wahrscheinlich passiert dort auch Ausbeutung.
Mhm. Ja, ja.
Wo passiert am meisten Ausbeutung?
Südafrika und Chile.
Und wo? Also weißt du, in welchem Prozess
abläuft? Aha, also sie werden zum Beispiel mit Alkohol bezahlt.
Ach.
Also. Sie
darfst du schön trinken?
Ja, arbeiten. Also, weißt du, und die arbeiten unter Schlimmsten. Ich habe ja eingangs gesagt, ich war sehr oft in Südafrika gewesen. Und das ist schon heftig, wenn du siehst, bei welchen Temperaturen, wie hart, wie lang am Stück, jeden Tag, 7 Tage, länger, einfach immer am Arbeiten sind und für kein Geld. Und, das finde ich schon brutal.
Wo kommt das eigentlich her in Südafrika, die Weintradition?
Südafrika hat eine sehr, sehr lange Weintradition. Ist stagnieren gekommen während der Apartheid. Also quasi sind boykottiert worden wegen der Apartheid. Zum Glück.
Ja.
Oder? Total richtig. Und nachher haben sie wieder angefangen zu boomen. Also auch die Schweizer trinken ja sehr viel südafrikanischen Wein. Ist ja auch etwas mega Feines. Aber die Tradition ist schon ein paar hundert Jahre alt.
Weil einfach das Klima gut ist, oder was muss ich mir darunter vorstellen, dass südafrikanische Wein so populär und auch so boomt?
Es ist wie argentinischer Wein zum Beispiel, oder? Erstens ist er gut und kommst zu einem guten Preis über. Oder gerade verglichen mit Schweizer Wein, finde ich jetzt relativ teuer, verglichen mit eben jetzt Spanien, Südafrika, diesen Ländern, wo etwas Besseres, also jetzt in Anführungszeichen, ich liebe Schweizer Wein, aber du kommst halt schon sehr gute Qualitäten aus dem Ausland über für viel weniger Geld.
Ja, Preispolitik, wer macht eigentlich den Preis bei den Wein? Und was ist dort der Match entscheidend?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja oft an Tastings und Dann haben die Flaschen einen schwarzen Strumpf an. Man sieht nicht, was man trinkt. Dann muss man die Wein bewerten, oder? Blind bewerten. Mhm. Und dann wird das aufgedeckt. Und sehr oft werden dann berühmte, bekannte Weine sind schlecht bewertet worden. Und solche, die völlig unbekannt sind, haben super Benotungen bekommen. Und oft ist es eben so, dass die schon einen Namen haben, die Händen halt einfach. Sind wir wieder bei den Künstlern, oder? Wenn du es einmal geschafft hast als Künstler, hast du es geschafft.
Ja.
Und für Newcomer ist es extrem schwer. Und so ist es auch bei den Weinen. Außer du bist spektakulär gut, oder bist, ich weiß auch nicht, 25-jährige, wunderschöne Blondine, die diese Weine vinifizieren. Oder du hast irgendeine andere super spezielle Story, die dich raushebt. Aber sonst ist schon, die Big Names, wenn sie mal big sind, dann bleiben sie so.
Und das ist aus dem geschichtlichen Aspekt, also gar nicht aus der Qualität, oder gibt's?
Also, du hast so krasse Fragen, Jan, aber ja, ja. Nehmen wir Frankreich. Ich meine, dort ist irgendwie, ich weiß auch nicht, 1850 zum Teil in Bordeaux das letzte Mal klassifiziert worden.
Okay.
Und die Weingüter, die damals in diesem Jahr auf dem Grund und Boden ihre Wein produziert
haben, sind einfach gut.
Also genau.
Laut Etikett.
Genau. Sie müssen, das ist natürlich schon eine Anspruchshaltung da und sie müssen sich natürlich schon Mühe geben, damit sie dem Anspruch gerecht werden. Es ist schon eine Garantie, dass du jetzt nicht eine grusige Plörre kaufst. Aber ja, das Beispiel zeigt so ein bisschen, ja, vieles ist historisch. Oder dann der Mr. Parker, oder? Der mit seinen Punkten, also irgendein amerikanischer Anwalt, Robert Parker, der gefunden hat, er müsse jetzt seinen Geschmack der ganzen Welt aufdrücken. Also er hat immer so dunkle, marmeladige, beerige, schwere Weinwellen. Und dann haben am Schluss haben alle Winzer wollen nach seinem Geschmack produzieren. Und ganz viele Winzer, das finde ich eben auch krass, Jan. Er ist vom, damals Jacques Chirac, ist er ausgezeichnet worden, hat irgendwie so ein Ehrending bekommen. Und das, obwohl er x kleine Winzer ruiniert hat. Die müssen zumachen. Weil sie eben nicht den Wein produziert hat, den er hat wollen.
Ja, wenn man halt dann irgendwie wie so ein Monopol hat, kann man halt auch drücken, oder? Mhm. Aber welche Marke, würdest du sagen, ist von der Geschichte und auch von der Qualität immer noch im oberen Drittel? Also wo beides sich mag die Waage heben.
Mhm. Also ich liebe die Geschichte von Veuve Clicquot. Es wird jetzt sehr viele Weinsnobs geben, die sagen, was, Veuve Clicquot, ein Massenproduzent. Aber ich sage immer nur, weil jemand gross ist, ist er nicht schlecht. Und die Geschichte von Veuve Clicquot, das ist super. Ich meine, die Frau, die hat irgendwie anfangs 20, ist ihrem Mann gestorben und sie hat dann die Winzerei übernommen und das zu dem gemacht, was es heute ist.
Und welche Winzer sind so deine Top 3 so persönlich?
Martin Donatsch. Ich liebe den Martin Donatsch. Also er ist, also nicht nur seine Weine, sondern ihn auch. Er ist einfach ein fantastischer Winzer, fantastischer Mensch.
Weil er ein Primborium macht, oder
kein? Nein, er macht eben kein Primborium. Er könnte viel mehr. Nein, bei ihm sprechen wirklich seine Weine für sich. Also mit Abstand Martin Donatsch. Ich kann mir leider nicht zu viel von seinen Weinen leisten, weil er ist doch eher auf der teuren Seite. Aber ja, definitiv er. Dann kommt ganz lang nicht.
Sind denn die Preise wirklich berechtigt? Ab einem gewissen Flaschenpreis?
Oh, berechtigt. Also in der Schweiz ist es sicher so, dass wir teurer sind, weil wir halt nicht wie in Spanien mit einem riesen Traktor durch die Felder durchrösseln und weißt, alles automatisch eingesogen wird, sondern da ist wirklich, jetzt auch bei Martin Donatsch, das ist Handarbeit. Also wird quasi jedes Träubli angeschaut, ist es reif genug, wird reinbissen, ist es süß genug, was auch immer und erst dann kommt sein Körbli. Und zum Teil, oder schau, da Wallis, oder hure steile Hänge, mega am Berg, oder?
Also das zahlst du eigentlich?
Zahlst vor allem, ja, die Arbeit, ja.
Also das wird dann aber auch richtig vergütet, nicht so wie in Südafrika, wo du mit dem Balk zahlt.
Ja, darum haben wir eben die höheren Preise. Und eben, du kommst vom Ausland, von Übersee, also kommst du ja eine Flasche Wein über für 4-5 Stutz. Und dann frage ich mich schon, wenn jemand das kauft, ob der sich nicht überlegt, wer hat da den Rest vom Preis zahlt.
Das kann man sich fragen. Mhm. Und wer macht das normalerweise? Wer zahlt denn den Preis? Eben wahrscheinlich die, die eben mit Alkohol zahlt
werden. Genau, genau.
Wie ist das in der so Punching-Szene? Gibt es das auch im Wein, dass ein Wein puncht wird? Oder, also
ich glaube heutzutage nicht mehr. Also man hört ja immer wieder so Horrorgeschichten. Also Österreich ist ja vor ein paar Jahren, ist jetzt auch schon länger her, so ein Skandal gewesen. Oder, nein, stimmt gar nicht. Letztes Jahr im Wallis
Sapperlot.
Ja, Sapperlot. Letztes Jahr im Wallis hat eine ausländische Traube als einheimische verkauft. Und das hat kein Mensch gemerkt. Also irgendwann dann schon, aber es sind ganz viele Fläschchen schon ausgetrunken worden seitdem. Und niemand hat es gemerkt.
Hast du auch schon schlechte Wein getrunken? Und passiert dir das öfters?
Also ich habe schon öfters einen Schluck genommen, aber dann habe ich nicht weiter getrunken.
Okay.
Nein, ich sage immer, das Leben ist viel zu kurz für schlechte Wein.
Aber man muss ja ab und zu schlecht haben, dass man wieder das Gute merkt.
Das stimmt, das ist wahr. Aber beim Wein, ich glaube, mein Geschmack ist jetzt schon genug ausgebildet, um zu wissen, was ist gut und was weniger.
Ich habe ja eine Zeit lang mit etwas anderem experimentiert. Ich habe mit Whisky experimentiert. Und habe auch Freude gehabt an den verschiedenen Whiskys. Habe dann natürlich müssen auch aufhören wegen meiner Nierengeschichte. Aber ich habe dann auch wieder müssen merken, wie schmal die Grenze zwischen Freude und halt auch Sucht ist. Mhm. Und das werde ich schon auch mit dir thematisieren. Aber wir reden von Alkohol. Wie schaust du, wir haben vorher ein bisschen süffisant miteinander diskutiert und auch wegen dem Saufen und so. Aber wie hast du es im Griff, dass es dann eben wirklich das Zelebrieren von dem ist und nicht das Trinken oder nicht das Saufen und einfach auch die Vergütung und auch nachher der Körper muss dazu, Tribut zahlen.
Ja, das ist natürlich schon heikel, gell?
Ja.
Es ist schon heikel. Aber ich bin jetzt gerade in der Sportferien mit meinen beiden Kindern in Dubai gewesen. Und da habe ich 8 Tage lang keinen Tropfen getrunken.
Okay.
Mhm. Also bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich tue immer in den Ferien nichts trinken.
Und beim Arbeiten
trinken. Und wenn ich zuhause bin, dann schon. Nein, aber es ist natürlich schon gut zu schauen, komme ich ein Zittern und Schweißausbrüche über oder nicht, wenn ich ein paar Tage nicht trinke. Aber es war zum Glück nicht so gewesen. Ich habe es gut überstanden. Und ich mache sehr viel Sport. Ja. Plus eben, ich habe 2 Kinder. Ich kann es mir gar nicht leisten, um irgendwie zu viel zu trinken, weil meine Tochter weckt mich jeden Morgen um 6:30. Also muss ich fit und parat sein. Aber ich denke eben durch die Faktoren, viel Sport mit den Kindern, wo du einfach musst parat sein, ist die Gefahr relativ klein, dass ich da jeden Abend mir Kanten würge.
Und so, wenn man die Szene anschaut?
Es gibt schon einige, die keinen Führerausweis mehr haben, sagen wir es mal so.
Also das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber ich auch. Früher, wenn ich denke, ja, ich probiere jetzt die Whiskys und so. Aber dann musste ich auch immer schauen, wie geht es mir mental. Mhm. Manchmal habe ich dann mehr getrunken, aber mir auch nicht eingestanden, dass ich jetzt das Trinken als Verdrängungsmechanismus brauche. Weil ich teste jetzt einfach vielleicht noch ein Whisky mehr.
Mhm.
Einfach, weil ich Freude daran habe am Whisky. Und ich einfach insgeheim gleich gesagt habe, es geht mir eigentlich mehr, um es vielleicht zu vergessen, um Frustration und so. Und da denke ich sicher, ich unterstelle dir das nicht, aber in der Szene passiert das sicher öfter.
Ich denke es schon, Berufsrisiko.
Wird man da dann auch geschult, wenn man so eine Ausbildung macht? Oder wird das nicht so in der Szene thematisiert?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ist aber ein bisschen fahrlässig, nicht?
Ja, es sind in der Regel alles erwachsene Menschen.
Ja, aber genau dann. Aber genau dann müsstest du vielleicht alle schauen.
Ja. Nein, es wird nicht thematisiert. Nein, ich habe jetzt gerade vor einem Monat nochmal eine Ausbildung gemacht und dort ist einmal kurz. Ach ja, das war lustig. Wie ist die Frage gegangen? Genau, hast du musst Multiple Choice und dann war die Frage. Regelmäßig Alkohol zu konsumieren ist gesünder als ab und zu viel. Also sie haben es dann so verpackt.
Ja, du, wir können alles irgendwie schön reden, ja. Nicht wahr?
Ja, kann man. Aber Whisky finde ich sehr interessant. Also ist jetzt nicht gerade mein persönlicher Favorit. Aber ich erinnere mich an eine Pressereise, die ich auf Scotland hatte. Und das war so anstrengend. Oh mein Gott.
Also der Whisky oder was? Mm-hmm.
Ja, hey, hast irgendwie 10 Distillerien pro Tag, bist 5 Tage dort und pro Distillerie kommst du 10 Whiskys über. Ich war völlig zerstört nachher.
Das glaube ich.
Weißt du, und das Zeug kannst du ja nicht richtig rausspeuzen. Ich meine, Wein, das ist easy, dann nimmst du es Mund und speuzst es raus und ist gut. Aber auch Whisky, ich habe das Gefühl, das geht dir richtig so durch die Schleimhäute direkt ins Blut und ins Hirn. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Gell? Voll, oder?
Ja.
Nein, dort bin ich recht kaputt nachher.
Das glaube ich zuerst mal. Ich bin ja dann eine Woche in Edinburgh und Großbritannien hat für mich auch keine Kulinarik. Das ist ganz, ganz gar schlimm. Nicht. Und dann habe ich mich halt wirklich eigentlich fast eine Woche nur...
Von Whisky ernährt.
mein Vater war ein ehemaliger Koch und wenn du natürlich so derbst, nicht salzisch und so, dann finde ich das ein Sakrileg. Da habe ich nur müssen mit Whisky und das mit dem Malz und alles hätte natürlich gleich auch.
Und Chips, oder?
Ja,
Chips. Ich hatte die ganze Zeit Chips. Ich bin in jedem Pub und habe Chips Vorrat leer gekauft.
Ja, nein, aber Whisky, oder, das ist natürlich auch irgendwie ein Nationalstolz. Oder? Und sie haben ja eh gemeint, ich sei ein Einheimischer mit meinen roten Haaren. Und darum denke ich, es gehört schon ein bisschen dazu, was ich aber wieder cool finde, oder? Und das wäre jetzt auch wieder spannend. Es gibt ja immer mehr alkoholfreie Gins und so. Gibt es da auch eine Idee, Thema wie?
Ja, es gibt einige alkoholfreie, ich sage es nicht gerne, alkoholfreie Wein. Das ist so wie Veggie-Schnitzel. Oder das ist nicht das
kann Gleiche. Gut sein.
Ja, kann sehr gut sein, aber es ist nicht Wein. Come on, es ist nicht Wein. Es ist einfach ein Getränk. Es ist eher Traubensaft als Wein. Aber
ein Sauser.
Es ist nicht Wein. Alkohol gehört einfach zum Wein dazu, weil einfach die ganze Struktur, die ganze Harmonie, es fehlt einfach. Ich habe in der Zwischenzeit das erste Mal vor 16 Jahren alkoholfreien Wein probiert. Gar nicht können trinken. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich noch mal 3 verschiedene gekostet. Und es ist besser. Ich sage besser, ich sage nicht gut.
Aber ist das einfach, weil du weißt, dass es alkoholfrei ist? Oder merkst du wirklich einen Unterschied, wenn wir jetzt wieder Blindtasting machen?
Da müsstest du mich herausfordern. Aber ich würde jetzt wetten, dass ich es merken würde. Spätestens nach dem 5. Glas. Oder du würdest es merken.
Ich überlege mir zu machen, ob ich
das will. Ja, machen wir das.
Was auch noch ein wichtiges Thema ist, oder? Wir reden da von einem Produkt, das Wärme braucht, das Klima braucht. Aber wie sieht es mit der Klimaerwärmung aus und dem Wein?
Eigentlich nur ein Vorteil. Gell? Jetzt bauen sie ja auch in England, machen sie schon mega feine Schaumwein.
Okay.
Es hat nicht nur Vorteile. Dass
also wenn die Welt untergeht, kann ich das schön trinken.
Genau.
Ja, ich sehe es.
Nein, also was interessant, also zum konkret sein, also in den letzten 10 Jahren hat die Klimaerwärmung zumindest in der Schweiz dazu geführt, dass Traubenbeere im Schnitt 1 Volumenprozent mehr Alkohol drin haben. Was auch nicht schlecht ist.
Das ist gut. Aber ich sehe gleich das Problem mit dem Klimawandel, weil die Schädlinge werden ja dann auch immer stärker und dann muss man mit Pestiziden ran.
Mhm.
Wie sieht denn das aus? Wie sehen denn die Weine aus mit diesen Pestiziden?
Also es gibt ja immer mehr Winzer, die sich antun, zum Bio das Zeug bewirtschaften. Ich meine, in Ländern wie Argentinien oder sagen wir in der ganzen neuen Welt ist das überhaupt kein Problem. Dort ist praktisch jeder Bio. Aber in der Schweiz ist das natürlich schon eine riesige Challenge. Oder? Du hast Nebel und Regen und all eben die Insekten. Aber sonst, auch wenn man nicht Bio ist, es ist nicht so schlimm. Also weißt, es ist wirklich nicht so schlimm. Ich frage mich manchmal mehr an biodynamischen Weinbauern.
Was haben wir von denen?
Ja, die füllen zum Beispiel so Kuhhörner füllen mit spezieller Erde und Traubenbeere, also Trebstöcke nach dem Mondkalender schneiden. Und ich muss sagen, ich bin alles andere als esoterisch. Und es ist, ja, ich weiß nicht, ob man daran glaubt, gell? Also viel besser schmeckt es zumindest nicht.
Aber erzähl mir jetzt noch einmal, wie sehen so die Tastings aus? Wie sind die Orgestrie bei dir?
Das ist immer ganz anders. Das kommt immer auf das Klientel drauf an. Also jetzt zum Beispiel nächste Woche habe ich nur Frauen. So a Ladies Night. Das finde ich immer so ein bisschen, okay. Das war meine Idee, um das so zu nennen. Aber ja, nun. Und dann ist es natürlich anders, als wenn ich vor einem Firmenessen mit einer grossen Versicherungsgesellschaft zum Beispiel eine halbe Stunde einen Crashkurs gebe. Also es kommt wirklich ganz darauf an. Und ich merke auch relativ schnell, oder habe das gelernt, um schnell zu merken, was die Leute hören. Oder wenn sie nur trinken und ich tue ein bisschen erzählen. Aber es gibt oft, also meistens sind die Leute wirklich interessiert und wollen schon das ein bisschen ausnutzen und dann mich ein bisschen auspressen.
Wie sind denn so die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern Thema wie? Wenn ich so eine klassische, also jetzt ein Ladies Night, wo musst du jetzt den Schwerpunkt setzen, wenn jetzt ein Gruppe hast du nur von Frauen oder wo nur Männer, musst du bei den Männern mehr mit Fakten kommen, wo dann bei den Frauen mehr auf Emotionen oder ist das so klassisch?
Das ist jetzt nicht ganz einfach zu beantworten, ich probiere es mal. Also, ich fange mal damit an, dass, wo wir das aufgeleistet haben, die Ladies Night, dass der Auftraggeber mir gesagt hat, ja, schaust du dann, dass sie eher so ein bisschen frische und leichte und rosé und so, ein bisschen Frauen wie sind. Dann musste ich einfach mal leer schlucken. Dann habe gesagt, hey, sorry, aber jemand, der von Frauen wie redet, hat weder von wie noch von Frauen eine Ahnung.
Aber du bist ja auch eine Frau.
Ja, ja, schon.
Aber, also, das ist der Auftraggeber nicht so bewusst gewesen.
Ja, aber ich finde, nein, ich mache keinen Unterschied, wenn ich die Wie auswähle, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Das ist allein das Budget, das da spricht.
Okay. Und dann, also wenn die Veranstaltung planst, gibt es irgendwie unterschiedliche Facetten, wenn du jetzt mehr diverse Gruppen hast oder mehr halt einfach geschlechterspezifisch?
Nein, also wirklich nicht. Also es gibt schon, Männer sind schon ein bisschen Forscher. Und manchmal merkst du auch, dass gewisse sich mega Mühe gegeben haben, um eine super so extra schwierige Frage sich auszudenken.
Die Klassenstreiber.
Mhm. Und merkst du richtig, wie, oder zum Teil siehst du auch, wie sie so heimlich so ein Zettel rausnehmen und drauf schauen. Und dann so, ja, ich habe da noch eine Frage. Und dann merkst du einfach, wie konstruiert und gesucht die Frage ist.
Ich hoffe, dass es nicht gerade bei mir so gemerkt hat, dass die kommt.
Nein, gar nicht. Und Frauen, die sind so ein bisschen, oftmals, ja, so, gehen das ein bisschen leichtfüßiger an.
Mehr davon.
Problematisch ist, wenn es zu fünft kommen, also so eine ganze Gruppe von Frauen, und sie haben vorher schon gebrüllt, habe ich auch schon gehabt. Das ist dann auch so ein bisschen, ja.
Und du hast mir jetzt auch eine Flasche Wein gekauft vom Zürichsee. Warum hast du den ausgewählt? Mir hast du es schon ein bisschen erzählt. Mhm. Aber.
Weil ich finde, Wein, ich sage das immer wieder, aber für mich ist Wein zu 95% Emotionen. Also weißt du, das hast du vielleicht auch gehabt, wenn du etwas trinkst von einem Winzer oder jetzt ein Whisky von einer Distillerie, wo du selber gsi bist, schmeckt das doch automatisch besser als irgendein willkürlicher. Und, oder auch in der Ferien, bist du irgendwo in der Ferien, trinkst zwei Wochen lang irgendeinen Rosé, kaufst ein Kistchen, machst sie zuhause auf und denkst, um Gottes Willen, was habe ich da in der Ferien getrunken? Es ist doch einfach Emotionen, mit wem trinkst du es, wo trinkst du es. Gesellschaft finde ich so wichtig, mit wem das man trinkt. Und der spezifisch, der vom Zürichsee, erstens, ich wohne ja am Zürichsee. Und zweitens habe ich mal längere Zeit in Kapstadt gewohnt. Und dann hat mein bester Freund mir eine Flasche von dem auf Kapstadt geschickt. Und ich habe richtig müssen heulen. Also ich bin im Land vom Wein in Südafrika und komme so Zürichsee-Wein über. Riesling Silvaner, also jetzt nicht super komplex, aber einfach Emotionen.
Aber der ist jetzt vom 2024. Wie würdest du den Jahrgang jetzt so mir beschreiben?
2024 ist okay gsi. Okay. Ja, nein, weißt du, vor allem in der Schweiz ist es nicht von den Qualitäten ein mega, mega Unterschied, sondern in der Schweiz hast du ein Problem, wenn es kommt, hageln. Ich glaube, das ist
verhagelt.
Dann ist es kaputt. Also ich glaube, vor 3-4 Jahren ist das gewesen, ist einfach praktisch alles kaputt gewesen. Ne? Das ist mehr das Problem. Aber von der Qualität an sich kannst du eigentlich schon drauf gehen, wenn es von dem und dem Wein pur ist, dass es auch so und so wird schmecken.
Tust du auch Leute, also wenn du so Leute beobachtest oder mit ihnen zu tun hast, auch so gewisse Weinsorten wie zuhaben, was sie charakterlich für dich passen?
Also quasi, ich wäre jetzt so ein Chardonnay und du wärst ein Pinot. Nein.
Machst du wenig?
Weniger.
So Charakter-Dings.
Nein, aber es sollte vielleicht anfangen. Das wäre eigentlich.
Ja, das wäre jetzt also die Frage, was du mir für einen Wein als Charakter wünschst.
Ich glaube, du wärst ein Champagner.
Ja, ja.
Sprudelig, sprudelnd, ja. Intensiv, angenehm.
Nicht immer.
Und man will immer mehr davon.
Ja, jetzt wäre es fast Portwein, fast zu süß zum Wahnsinn. Nein, nein, so ist es.
Hast du gerne Portwein?
Nein, aber ich bin nicht so der süß. Ich bin auch bei den Whiskys eher der gewesen, wo Torf. Ich habe gerne wirklich rauchig und wirklich. Also, ich wollte. Züffig darf es dann auch nicht sein, weil dann ist dann für mich so, dass die Grenzen wie verschwimmt, aber dann. Trinkst du noch mehr? Wenn ich trinke, und ich trinke auch ab und zu immer noch, dann will ich aber wirklich etwas, wo ich auch wirklich kann sagen, jetzt habe ich etwas Intensives gehabt, was mich auch herausfordert. Mhm. Also ich habe das lieber wieder so, einfach, dass ich nachher, wie früher, vielleicht habe 3/4 Flaschen oder so allein, wenn ich ein bisschen noch einen einsamen Seelenschmetter können trinken, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich etwas trinke.
Ja.
Das finde ich dann manchmal fast ein bisschen gefährlich.
Mhm.
Und jetzt, wenn wir das Jahr ein bisschen anschauen, was sind so die Highlights, die jetzt im 26 vielleicht auch Thema Wein, aber auch dein Business anstehen?
Definitiv zwei Reisen, die ich habe. Ich tue mit Koni zwei Schiffsreisen organisieren und dann fahren wir den Weinbergen entlang.
Dann schaukeln sie noch mit, dann weiss man gar nicht vom Alkohol oder Schurst. Ja.
Die haben sich schon etwas überlegt. Und einmal ist Portugal, das wird dann portlastig sein.
Ja.
Und einmal in Frankreich. Das freue ich mich extrem. Ja, und sonst mal schauen, was sich alles noch ergeht tut.
Und Thema Wein und Jahr 26, kannst du da schon irgendetwas sagen? Was kann man da schon die Prognose rausgeben, ob es ein guter Jahrgang wird?
Nein, gar nicht.
Kann man das beurteilen? Wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren?
Nein, wahrscheinlich dann im Herbst 2026. Wenn du Trübli gelesen hast, und dann kannst du schon recht viel sagen, ja.
Mal, ich war mit meinem Setting fertig und jetzt wie jede Gästin oder Gast. Darfst du mir noch ein, zwei Fragen stellen?
Du hast gesagt, dein Vater war Koch. Was ist deine Lieblings-Essen-Getränk-Kombination?
Oh, Essen und Trinken, puh. Also ich bin halt ein Liebhaber von der italienischen Küche.
Mhm.
Und dann ein guter Rotwein. Und dann irgendwie ein gutes Vitello Donato, wo ich nicht mehr so viel Fleisch esse. Aber wenn es gut gemacht ist, dann bin ich eigentlich schon sehr, sehr glücklich. Oder eben ein guter Rosé und eine gute Pizza oder so. Das ist auch cool. Und ich habe manchmal nicht noch gern, wenn es sich wie so Kontrapunkt setzt. Also wenn ich etwas Schweres esse, dann etwas Leichtes. Oder umgekehrt etwas Leichtes, etwas Schweres. Ich kann ja nicht gerne, wenn beides schwer oder beides leicht ist, sondern es müssen sich wie so Unterschiede ergeben, um das ganze Bouquet zu erfüllen. Das
macht es dann ein bisschen spannender. Ja. Oh, jetzt habe ich Hunger bekommen.
Ja.
Was hast du so für Projekte am Laufen für das
Jahr?
Ja,
gerne meine eigene Firma. Die kommt. Und ja, sonst jetzt im März habe ich ein grosses Projekt, wo ich glaub, jetzt schon darf sagen, dass mir die voll kommt, geht raus, wenn ich eigentlich am Arbeiten bin. Ich arbeite für das SRF und mache dort Moderation für Paralympics.
Cool, gratuliere, wow. Ja,
und das ist sicher, und nachher
mega.
Wirklich die Firma.
Ja.
Firma an den Start bringen, die jetzt seit letzter Woche gegründet ist und jetzt Aufträge hinholen.
Ich danke dir recht herzlich und vielleicht komme ich an das Tasting. Vor allem, wenn du mal...
Nicht nur für Ladies hang, ich lasse es dich
wissen. Nein, sondern kann man Alkohol
regulieren. Machen wir das. Machen wir. Anschlag. Okay, cool. Danke, Jan.
Danke dir vielmals.